Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du das ja schon erlebt in deinem Leben, dass du plötzlich bist mutig warst und nachher über dich selber gestaunt hast. Das ist mit dem Winter passiert. Es war gerade so im Eindunkeln. Ich war im Büro und habe dort gearbeitet. Und halt, man hat ja gesehen, wir sollen ja schauen, wegen dem Strom sparen. Darum war in der ganzen Wohnung dunkel, außer im Büro. Und dann habe ich plötzlich so Geräusche gehört, etwas, das knackt, so komisch. Und ich dachte, hä, ist meine Frau schon heimgekommen und hat sich nicht gemeldet? Und dann bin ich halt im Fenster durch die Wohnung gelaufen und plötzlich stehen zwei Gestalten mit Sturmhauben in meiner Wohnung drin. Einbrecher. Und ich war so verdattert, dass ich sie einfach angebrüllt habe. Und habe gesagt, geht's eigentlich noch? Was macht ihr da? Raus mit euch! Und die sind auch verklüpft. Die haben nicht erwartet, dass jemand da ist in der feisteren Wohnung, oder? Und nachher bin ich denen hinten nachgesprungen und die sind dann nachher über den Balkon ausgesetzt und verschwunden. Aber nachher hat es so ein bisschen geschlottert, oder? Wo die Wirkung nachgelassen hat. Um Mut und Vertrauen geht es auch in der heutigen Predigt. Ich habe das mal so beschrieben, es ist eine bekannte Geschichte. Ich will schauen, dass es geht mit den Bildern. Petrus mit ganzem Herz und ich habe es beschrieben mit gerettet oder Glauben wagt sich raus. Ich würde euch das gerne vorlesen, steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 14, Verse. Jetzt muss ich gerade schauen, habe ich es auch falsch aufgeschrieben, das kann nicht sein. Moment. Matthäus 14, Vers 22 bis 27. Jawohl, jetzt stimmt es. Also, und ich lese es nach der Übersetzung von der Basisbibel. Vielleicht noch, was ist vorab passiert, dass wir besser verstehen, was jetzt passiert. Unmittelbar vor dieser Geschichte, die ich euch vorlese, ist die Speisung der 5000, wo Jesus aus diesen 5 Brot und 2 Fisch mehr wieder genug gemacht hat. Sie wollten nachher Jesus als Brotkönig feiern. Jesus hat sich der Menge entzogen. Er hat gesagt, er müsse noch mit Zeit mit seinem Vater verbringen und hätte die Jünger vorausgeschickt. Und da setzen wir mit unserem heutigen Text ein. Also nach der Speisung. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die 4. Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Also die Jünger überkommen den Auftrag, ans andere Ufer zu fahren. Die Jünger nehmen den Auftrag von Jesus wahr und machen sich alleine, eben ohne Jesus im Boot zu haben, auf den Weg auf die andere Seite von dem See Genezareth. Aber was sie so unterwegs sind, heisst es, das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Also jeder, der Velo fährt, kennt das. Meistens kommt der Wind von vor, oder? Er muss auch gefühlt, oder? Weil wenn wir Rückenwind haben, spüren wir es nicht, oder? Aber wenn er natürlich von vorne kommt, dann spüren wir es. Aber ich denke, dass es ja nicht nur beim Velofahren so ist, sondern überhaupt, dass wir manchmal eine Aufgabe, einen Auftrag haben, auch von Gott, und dann haben wir das Gefühl, es hat entgegen. Es gibt Widerstand. Der Wind kommt von vor. Die Jünger, die sie das erlebt haben, waren ja schon vielleicht ca. 8 Stunden unterwegs gsi. Sie haben sich zumindest in der Seemitte befunden. Es war dunkel gsi. Die Orientierung war schwierig gsi. Gegenwind ist anstrengend. Und es ist ja so, normalerweise ist es ja, wenn die Sonne nachgeht, nimmt die Dynamik in der Luft ab, weil ja es weniger Wärme in der Luft hat. Normalerweise flacht der Wind am Abend ab. Aber hier passiert das Gegenteil. Es braut sich am Abend ein Sturm zusammen. Angst kommt auf. Salopp gesagt, hat Jesus einen schwierigen Job aufgetragen. Alleine, unterwegs, im Sturm an das andere Ufer zu fahren. Ich weiss nicht, wie es uns geht. Ich habe schon mal gesagt, eben, wenn wir eine Aufgabe annehmen, im Namen von Jesus irgendetwas machen, dass wir das manchmal schon erleben, dass es entgegen hat, dass es harzig ist, dass es nicht fürschi geht. Der Petrus hat ja mal einmal den Auftrag bekommen, Menschen für ihn zu gewinnen, also Menschenfischer zu sein. Und eigentlich haben wir ja genau die gleiche Aufgabe auch, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, wie mir der Vater geschickt hat, so schicke ich euch. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, wenn ich anderen Menschen vom Glauben erzählen will, dass ich da auch Gegenwind erlebe. Manchmal ist der Gegenwind aber schon bei mir, dass ich denke, ja, muss ich das jetzt überhaupt? Und überhaupt, ich weiß gar nicht so recht, was ich soll sagen in dieser Situation, oder? Mir genügt es eigentlich, wenn ich ja weiss, dass ich Jesus habe, oder? Das ist ja schön. Und dann kann es sein, dass wir denken, es ist dunkel und wir sehen nicht weiter. Manchmal wissen wir auch nicht recht, ja, wenn die Menschen gar nichts wissen wollen von Jesus, wie soll ich es denn machen? Auf jeden Fall, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, von der Gesamtkirche, jetzt über die 2000 Jahre, wo Jesus voran gelebt hat, auf dieser Erde, dann sehen wir, dass es immer auch wieder gekuddelt hat in der Kirchengeschichte an diesem Schiff, das Kirche heisst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger plötzlich haben wir diskutieren, sollen wir weiterfahren oder aufgeben. Das ist ja meistens die Situation, wenn wir drinnen stehen, dass uns die Gedanken nachher durch den Kopf gehen. Über den Sinn und Unsinn von der Aufgabe, wo wir drin stehen, ob die Aufgabe möglich ist oder nicht möglich ist, ob es zu anstrengend ist. Und überhaupt hat Jesus uns nicht alleine gelassen. Und die Jünger sind allein im Boot. Hat er uns vergessen? Weiterfahren oder aufgeben? Und zumindest in das hinein passiert ein komisches Ereignis. Etwas geistert über das Wasser und kommt auf See zu. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die sind ja schon an den Grenzen von dem, was möglich ist. Die sind schon im Sturm. Und jetzt läuft irgendetwas Unbekanntes über das Wasser, wo die ja schon um ihr Überleben kämpfen. Ich weiß nicht, wie häufig dass ihr das schon gesehen habt, dass jemand über das Wasser gelaufen ist. Die haben natürlich das noch nicht gewusst. Wir lesen das natürlich und lesen, dass Jesus über das Wasser läuft. Aber die haben das noch nicht gewusst. Und darum sind sie ganz verzweifelt. Sie haben Angst, es sei ein Gespenst. Also wenn der schon das Wasser nicht gelangt hat für den Restgeber, wenn der noch irgendetwas da über das Wasser daherkommt, dann ist der zum Glück vollkommen. Und darum haben sie Angst und fürchten um ihr Leben. Erst nachher in diese Angst hinein sagt Jesus, dass er sei. Immerhin, eben, das war bei der vierten Nachtwache, das war so vielleicht am Morgen zwischen 3 und 6 gewesen, kommt ihnen Jesus entgegen. Also die waren die ganze Nacht schon unterwegs, gewesen, wenn die am Abend abgefahren sind. Und in das hinein sagt Jesus, ich bin's. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben, heisst auch Mut zu fassen vom griechischen Begriff. Oder eine andere Übersetzung hat es anders übersetzt, hat nicht nur gesagt, fürchtet euch nicht, sondern hat gesagt, Kopf hoch. Aber wenn wir Angst haben, schauen wir ja eher runter, oder? Und auf die Umstände, das, was uns Angst macht. Und wenn wir ja nicht Angst haben, können wir gerade vorausschauen. Eben, Kopf hoch, ich bin, habt keine Angst. Schaut nicht auf die Umstände, schaut auf mich, auf Jesus. Dort, wo Jesus ist, müssen wir nicht Angst haben. Auch wenn wir in Zeiten sind, wo es uns erhudelt, wo wir Widerstand erleben, wo es schwierig ist, lässt uns Jesus nicht alleine. Ich kann sogar sagen, das, was Jesus macht, wenn er über das Wasser läuft, ist es so etwas wie eine wortlose Predigt. Was macht der Jünger Angst? Der Jünger, jetzt hier in dieser Geschichte, macht ja die Wellen und den Sturm Angst. Und wo ist Jesus? Da auf dem Bild. Also wenn ich es genug gut gezeichnet habe. Auf den Wellen. Also Jesus ist auf dem und hat das unter den Füßen, wo der Jünger Angst macht. Also, bildlich gesehen steht er drüber, über diesen Umständen, die den Jünger Angst machen. Versteht ihr? Das ist wie eine wortlose Predigt. Er steht über den Umständen, die uns Angst machen. Gell, aber das wissen wir ja alle. Nachfolge mit Jesus unterwegs zu sein, ist immer in einem Spannungsfeld. In einem Spannungsfeld zwischen dem Vertrauen und den Herausforderungen durch die Umstände, wo wir drin sind. Auch der schönste Thunersee ist nicht immer nur schön spiegelglatt. Auch dort geht mal die Sturmwarnung an, oder? Also, Jesus sagt, ich bin's. Aber kann man dieser Stimme trauen? Einer der Männer, der mutigste, vielleicht auch, der so am impulsivsten ist, von seiner Art, oder? Fasst sich ein Herz und sagt, Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, nimmt das ernst und sagt, komm. Und komm ist auf der einen Seite eine Einladung, aber es ist im Griechischen auch in der Befehlsform geschrieben. Also es ist mehr wie eine Einladung. Sie sagt, wenn du mir sagst, wenn du es bist, soll ich rauskommen, oder? Dann sagt er, dann komm. Einladung und gleichzeitig eine Herausforderung, eine Aufforderung. Und Petrus, man glaubt es nicht, aber der klettert tatsächlich über den Bootsrand, oder? Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus, lesen wir hier. Ist das Leichtsinn? So wie dem Witz, wo der Fallschirmspringer zum Flugzeug auskumpelt und er unterwegs merkt, dass er den Fallschirm vergessen hat. Und als der Boden irgendwie näher kommt, sagt er, ja gut, das sind nur noch 2-3 Meter, die schaffen ja noch ohne Schirm. Ist es eine Mutprobe, die Jesus und Petrus abverlangt? Früher habe ich gern so gedacht, wer mal in die Pfade gegangen ist oder in die Jungschi, weiss es, dass es so eine Mutprobe gibt und dann bekommt man den Jungschi-Namen oder irgendwie so etwas, oder? Ist es das? Wenn Jesus den Petrus in die Nachfolge beruft und sagt, du bist mein Menschenfischer, dann zeig mal, ob du etwas drauf hast und komm über das Wasser, beweis dich. Oder könnte es sein, dass es gerade umgekehrt ist, dass Jesus eine Gegenprobe macht und sagt, wenn du sagst, Jesus, dass du es bist und nicht das Gespenst, dann beweist du es, dass du es bist. Er hätte ja Angst machen können. Er hätte ja ihn testen können, oder? Im Sinn von, als er in der Vergangenheit gefragt hätte, so ein bisschen vorsichtige Art, das wäre auch eher gewesen. Er hat gesagt, also kann ja jeder sagen, ich bin Jesus, oder? Wir doch erst gerade Speise gehabt, wie viel Fisch haben wir verteilt, wie viel Brot, oder? So zum Testen. Oder du hast, meine Schwiegermutter gesund gemacht, oder? Was hat sie denn für eine Krankheit gehabt? Hätte ich dann schon gemerkt, ob der Bescheid gewusst hat oder nicht, oder? Aber er fragt anders. Er fragt in der Gegenwart, mutig und beherzt. Herr, wenn du es bist, befehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Also ich weiss nicht, wer die erste Variante gewählt hat. Aber ich habe es schon gesagt, ich wäre auch bei der ersten Variante gewesen, vorsichtig. Aber Petrus fragt so. Er wagt sich im Vertrauen raus. Oder mit anderen Worten, er möchte eigentlich Jesus erfahren und schauen, ob das, was Jesus sagt, auch stimmt. Wir können näher schauen, was das bedeutet. Es gibt so eine Wohlfühlzone. Ich habe das mal überschrieben. Ja, im richtigen Ort. Ich habe das mal überschrieben mit einer Komfortzone. Bei den meisten Leuten ist die Komfortzone drinnen im Boot, oder? Wenn wir im Boot sind, sicher sind, dann ist es sicher, dann ist es bequem, auch manchmal auch ein bisschen langweilig. Weil dann leben wir ja keine Abenteuer im Boot, oder? Dann leben wir vielleicht die Abenteuer aus dritter Hand, indem wir Romane schauen oder Abenteuerfilme schauen. Wenn wir nur im sicheren Boot bleiben, dann könnte es auch sein, dass der Glaube mit der Zeit langweilig wird, weil wir ja wenig Glaubenserfahrungen machen und uns fragen, ja, für was brauche ich überhaupt Jesus? Im Prinzip kann ich auch das, was ich mache, auch allein, oder? Das ist zwar kurzfristig angenehm, wenn wir in der Komfortzone sind, aber langfristig nicht so gut. Ja, zum Beispiel gelesen, in Amerika, dass die Leute 15 Jahre von ihrem wachen Leben vor dem Fernseher hocken. Also, wenn du 60 bist, ich bin jetzt 62, wenn du 60 bist, oder, hat jetzt 15 Jahre, das wäre ein Viertel, hä? Ja, ein bisschen mehr. Mehr als ein Viertel wäre ich von dieser Kiste gehockt. Und viele sie halt heute am Handy, die Jungen, die, vielleicht nicht vor dem Fernseher, aber Social Media, oder? Dann wird aber das Leben und der Glaube so eine Art Minimalexistenz. Was ist denn die Lösung? Sollen wir uns aus der Komfortzone rauswagen? Schaut, wenn wir zu der Komfortzone rauswagen, dann gibt es so etwas wie eine Barriere, eine Grenze. Und die hat jede Person. Und wo diese Grenze ist, die ist unterschiedlich. Wir haben vorhin gehört, da vorne zu singen, gell? Und mitzuzählen, das ist so eine Barriere, die man zuerst überwinden muss. Aber ist es so schlimm, eine Barriere zu überwinden? Hast du dir mal überlegt, dass vieles von dem, wo du in deinem Leben stolz bist, was du erreicht hast, eigentlich erreicht hast, weil du parat bist, aus der Komfortzone auszusteigen? Ein paar Beispiele. Wie lernen Kinder laufen? Die gehören, ja. Also im Prinzip wäre es ja am gäbigsten, einfach auf dem Schoss zu bleiben und sich ein Leben lang zu tragen, oder? Das wäre noch gäbig, oder? Für die Mütter vielleicht nicht unbedingt, oder die Väter. Aber ein Kind steht auf und geht um. Es steht auf und geht um. Und lernen laufen tut es erst dann, wenn es einmal mehr aufsteht als umgeht, oder? Bis es geht. Aber das ist außerhalb von der Komfortzone. Wie ist es denn, wenn wir in die Lehre gehen oder eine Ausbildung machen? Liegt das nicht außerhalb der Komfortzone? Ich muss doch etwas lernen, was ich gar nicht kann. Darum gehe ich ja in die Lehre, oder? Oder, ja, vorhin so gehört, wunderbar, da Gitarre gespielt, oder? Ich nehme an, wenn man Gitarre oder ein Musikinstrument spielen will, muss man ja beim Lehren aus der Komfortzone oder auch beim Singen. Bis man das kann. Wer eine Familie gründet und Kinder grosszieht, der geht aus der Komfortzone raus. Weil das hat er vorher noch nie gemacht und weiss nicht, wie das, was er denn noch alles erwartet und wie. Mir geht es eigentlich gleich. Ich bin von meiner Art her introvertiert. Also ich bin jetzt nicht gerade auf Berndeutsch sagt man, ich bin keine Rampensau. Ihr versteht den Begriff, oder? Ich tue zwar gerne etwas erklären, aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Also da vorne zu stehen und zu euch zu reden, ist für mich eine Herausforderung. Das ist etwas, was ich mich überwinden muss, weil das nicht meinem Naturell entspricht. Also für mich ist es gängig, über den Bootsrand zu klettern. Oder ich kann euch ein anderes Beispiel bringen. In der dritten Klasse hatte ich schulpsychologische Abklärung, ob ich eigentlich schon schulreif sei. Und dann habe ich die Aufgabe bekommen, einen Baum zu zeichnen. Ich habe das probiert. Und ich habe natürlich gewusst, wie ein Baum aussieht, weil ich bin genau ein Beobachter. Und dann habe ich zeichnen und zeichnen und zeichnen. Ich wusste, mir reicht die Zeit nicht. Ich habe Ästchen gezeichnet, Unterästchen gezeichnet, Blätter gezeichnet. Ich wusste, irgendwie gäbe es eine einfachere Art. Aber ich habe es einfach nicht gewusst. Ich war völlig verzweifelt und einen halbfertigen Baum abgeben müssen, weil mir nicht in den Sinn kam, dass man sie so zeichnen konnte. Auf das aber habe ich Zeichnen so gehasst, dass ich es nie mehr gemacht habe. Das war mein absolutes Fach, das ich nie gemacht habe in der Schule. Aber ich habe gemerkt, ich bin jemand, der bildlich denkt. Also ich mache mir ein Bild von etwas. Und wenn mir jemand eine Wegbeschreibung gibt, keine Ahnung, das kann ich nicht behalten. Dann sage ich gegen meine Frau, hörst du gut zu, zwei Strassen geradeaus, und dann eine rechts, und dann eine links. Ich muss den Plan sehen, oder? Dann kann ich es finden. Und dann habe ich gemerkt, im Deutschtreff, wir reden so mit Migranten Deutsch, also einem Deutschtreff, dass wenn ich nicht weiterkomme, manchmal fehle ich an die Worte, zeichne ich etwas auf, und dann versteht ihr das. Ich will nicht gerne zeichnen. Und jetzt habe ich angefangen, Predigtillustrationen zu machen, selber zu zeichnen. Das ist, also ihr müsst es einfach erleiden, aber das ist jetzt halt auch etwas, wo ich über den Bootsrand ausgeklettert bin. Wichtig ist aber für mich, das, was für mich eine Herausforderung ist, muss nicht für dich eine sein. Und umgekehrt, was für dich eine ist, muss nicht für mich sein. Der Bootsrand, den wir überwinden müssen, der ist für jeden unterschiedlich, oder? Wie kommen wir denn darüber? In dem, dass wir jemanden haben, der zur Seite steht und uns anleitet, ermutigt, bei einem Lehrmeister zum Beispiel. Im Glauben wäre es Jesus, wo wir uns anvertrauen können. Und vielleicht haben wir auch einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, die uns ermutigt und Mut macht und sagt, hey, geh vorwärts, probier es. Der Petrus hat es gemacht mit ganzem Herzen. Glauben wagt sich raus. Oder so, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, mit meinem Gott kann ich über Mauern kumpen, haben wir heute gelesen, oder? Also über den Bootsrand, über das, was mich hindert. Mit meinem Gott kann ich über Mauern kumpen. Die Frage ist, wo sind wir herausgefordert, darüber rauszugehen? Wo sagt Jesus zu uns, komm? Wo sind wir herausgefordert, unsere Wohlfühlzone zu verlassen? Uns im Vertrauen rauszuwagen? Für das müssen wir nicht aufs Wasser steigen. Ich denke, das ist heiss geschichtlich einmalig. Ich kann da den Paulus nennen. Der Paulus hat mehr als einen Schiffbruch erlitten. Und er ist nie auf die Idee gekommen, aufs Wasser rauszugehen und über das Wasser zu laufen, dass er nicht Schiffbruch erleidet. Einfach, dass wir es, hey, das war beim Petrus einmalig gewesen. Aber wo sieht Jesus zu uns kommen? Das kann unterschiedlich sein. Der Matthäus erwartet eigentlich, was das aufgeschrieben hat, die Geschichte, dass wir uns das für uns überlegen, wo Jesus zu uns sagt, komm. Es ist auch nicht eine Einladung zur Unvernunft, dass sie sagen, ja gut, mit meinem Gott kann ich über Mauern kumpeln, ich kann den grössten Blödsinn machen, Gott schaut das schon. Ich muss mich zum Beispiel nicht mehr angurten im Auto oder ich muss auch keinen Helm tragen auf dem Velo oder was auch immer. Mit Gott kann ich über Mauern kumpeln. Der Teufel, der Versucher, hat ja Jesus auch gesagt, kommt von den Zinnen oben runter. Und die Antwort von Jesus war, du sollst Gott nicht versuchen. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage, komm, Gott beweist dich, oder wenn Gott sagt, komm. Gut, der Petrus geht aufs Wasser. Und er macht eine unglaubliche Erfahrung, das Wasser dreht. Er macht die Erfahrung, dass wenn Jesus sagt, komm zu mir, meint er nicht, steig aus und gang unter. Sondern wenn er den Auftrag gibt, komm zu mir, dann schaut er dafür, dass das möglich ist. Sonst wäre es ja gemein, oder? Petrus geht auf dem Wasser und damit macht er eigentlich genau das Gleiche, was Jesus macht. Und das Gleiche machen, was Jesus macht, wie sagt man dem? Gott vertrauen. Nachfolge, genau. Er geht ihm ja hinten nach, er macht genau das Gleiche, oder? Er tut, was sein Meister tut. Und er lebt dabei, dass er die gleiche Vollmacht hat wie Jesus. Er kann auf dem Wasser gehen, er macht, ist ja genau das Gleiche, oder? Und das, sagt man, sei die Wachstumszone, oder ich könnte sagen, die Jesuszone, oder? Wo ich auf Jesus schaue und die Hilfe von Jesus erfahre. Im Gegensatz zu den Komfortzonen ist das kurzfristig unangenehm. Das fordert uns raus. Aber es ist wie ein Investment, oder? Langfristig ist es vorteilig, weil das Vertrauen in Gott wächst. Und der Lebensraum, das, was wir uns zutrauen, was wir mit Gott erleben, wird grösser. Auch wenn es nur gängig so schön wird bleiben. Aber wir kennen die Geschichte. Der Petrus fährt an zu sinken. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst und er begann zu sinken. Warum erst auf halbem Weg? Sind der Wind und Wellen nicht schon vor einem Tag gewesen, als er ausgestiegen ist? Die hat es ja nicht erst gegeben, als er auf dem Wasser war, oder? Warum erst jetzt Angst? Ich denke, voran hat er auf Jesus gehört, hat auf ihn geschaut. Und dann kann es ja manchmal sein, dass wir so ein selber über unsere Courage verklüpfen oder und sagen, was, habe ich mir das wirklich getraut? Und dann sehe ich so ein was drumherum ist. Und dann verliere ich den Blick auf Jesus. Und dann zieht es mich ab. Dann starre ich auf Gefahr. Und die lähmt und zieht ihn ab. Ich könnte es einfach sagen, Hindernisse sind die Sachen, die uns lähmen, wenn wir sie, wo in unser Blickfeld kommen, wenn wir nicht mehr auf Jesus schauen. Oder? Ich könnte dem auch sagen, das ist Panikzone. Oder? Wo ich den Blick auf Jesus verliere, wo ich auf die Umstände schaue, wo ich mich überfordert und hilflos fühle. Und darum ruft er, Herr, rett mich. Also ganz vergessen hat er Jesus ja doch nicht in seiner Not, oder? Es kommt ihm zumindest in den Sinn, oder? Herr, rette mich. Er besinnt sich zurück auf die Möglichkeiten von Jesus. Er glaubt nicht an sich selber, sondern daran, dass Jesus ihm helfen kann. Ich glaube, Selbstvertrauen ist wichtig, aber das, was uns dreht und was uns hilft, ist immer außerhalb von uns selber. Ich weiß nicht, als Kind kennt ihr die Geschichte vom Baron von Münchhausen? Nicht bekannt. So Lügengeschichten. Da ist einmal in einen Sumpf geraten und dann hat er nicht gewusst, wie er wieder aus diesem Sumpf rauskommt und hat alles probiert und am Schluss hat er gedacht, ja, kein Problem. Hat da den Haar gezogen und hat sich rausgezogen, oder? Das funktioniert nur in Lügengeschichten, oder? Wir brauchen Hilfe von aussen. Bei Jesus. Darum schreit der Herr, rett mich. Und Jesus rettet ihn. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Je nach Übersetzung, Luther übersetzt, du bist ein Kleingläubiger. Ist jetzt das, wenn Jesus sagt, du bist ein Kleingläubiger, ist das ein Tattoo? Also, dass Gott uns, jetzt fällt mir gerade das berndeutsche Wort, wenn man nicht zufrieden ist und schimpfen, oder schimpft er mit ihm? Oder ist das mitfühlend? Könnte es so sein? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist ja Glauben immer beides. Es ist immer gemischt. Vertrauen, aber auch Angst. Wollen und nicht können. Hoffen auf Gott und doch eingeschüchtert sein, manchmal von den Umständen, die uns umgeben, oder? Das kommt auch in der Bibel vor. Wo ein Mann zu Jesus geht, weil er einen kranken Sohn hat, oder? Und dann sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Also die Spannung, die kennen wir. Und jetzt, wo Jesus rausgezogen hat, wird es gleich fertig. Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ein wunderbares Bekenntnis. Sie erkennen, Jesus ist der Sohn von Gott. Ein grösseres Erkennen kann es gar nicht geben, als das. Jedes Wort stimmt, aber es gibt einen Unterschied zwischen denen, die im Boot hocken, und zwischen dem, der auf dem Wasser gegangen ist. Was denkt ihr, was könnte der Unterschied sein im Erkennen bei denen, die im Boot geblieben sind, und bei dem, der auf dem Wasser gegangen ist. Die im Boot, die kennen es vom Zuschauen, oder? Die haben es gesehen, die haben zugeschaut, oder? Aber, wenn wir etwas zuschauen, das vergessen wir gleich rum. Weil das ist nicht eine Erfahrung. Aber, Petrus, der war ja draussen auf dem Wasser, der hat das erlebt. und was man erlebt hat, ist nachhaltiger. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich will zum Ende kommen. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Mit Jesus Leben passiert in dem Mass, wie wir sagen, dass wir bereit sind, uns auf das einzulassen, was er uns sagt. Oder ich könnte es mit dem Wort vom Thesegründer, vom Frère Roger sagen, der hat Folgendes gesagt. Das Wenige, das wir vom Evangelium begreifen, entfaltet sich in uns, sobald wir es, und sei es noch so schüchtern, leben und weitergeben. Das ist die Zusammenfassung eigentlich. Das, was wir vom Evangelium begreifen, entfaltet sich in dem, dass wir das tun, was wir hören. Und sei es noch so klein, ja, das fängt immer klein an. Die Frage ist also heute an mich und an dich, wo ruft Jesus mich zur Komfortzone raus? Wo ruft er dich raus? In die Wachstumszone. Wo sagt er zu dir, komm, wag's mit mir? Mehr als das, was du dir bisher zugetraut hast. Und sollten wir durch die Umstände doch mal Angst bekommen, dann dürfen wir aus der Geschichte lernen, dass uns Jesus nicht alleine lässt. Dass es zulässt, dass es huddelt und wellt, aber er lässt uns nicht alleine. Und ich glaube, zum Wachsen gehört beides. Das Umkehren und das Wiederaufstehen, zu erfahren, dass Gott uns trägt und zu erleben, du bist wirklich der Sohn von Gott. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, für das wir Gott persönlich eine Antwort geben können. Einfach im stillen Gebet, jedes für sich. Jesus Christus, ich danke dir vielmals für die Geschichte. Für die Geschichte, die so offen und ehrlich ist. Jünger, Nachfolger von dir, die diesen Auftrag wahrgenommen haben und dabei Widerstand erlebt haben. Das erleben wir in unserem Alltag auch. Danke für die Geschichte von Petrus, dass die nicht beschönigt ist. Er, der der Mut hatte, zu sagen, Herr, wenn du es bist, befehl mir zu kommen. Und du hast ihn eingeladen. Er hatte den Mut, auszusteigen und dich beim Wort zu nehmen. Das erleben wir auch immer wieder, dass wir den Mut finden, dich beim Wort zu nehmen. Dass wir, wie der Petrus sagen, auf dein Wort hin, will dein Wagen. Aber wir erleben so, dass uns manchmal die Umstände überwältigen. Dass wir den Blick auf dich verlieren und wir am Sinken sind. Und dann bitte ich, dass du uns immer wieder neu den Blick auf dich richtest, dass wir dürfen sagen, Herr, hilf du mir, rette mir. Und dürfen erleben, dass du uns zur Seite stehst. In all unseren Herausforderungen bitten wir dich, Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Und lass uns wachsen. Lass uns mutig werden, aus dem sicheren Bootrand rauszugehen und Glaubenserfahrungen mit dir zu machen, dort, wo du uns rufst. Wenn nicht einfach ungeschaut eigene Sachen angehen, sondern dort, wo wir spüren, da habe ich einen Ruf von dir. Da will ich es warnen. Da will ich mich wagen. Und ich weiss, du lässt uns nicht untergehen. Und ich weiss, du bist der Sohn von Gott und dir ist nichts unmöglich. Danke, dass du uns im Glaubensalltag begleitest. Amen.